Jetzt setzen Sie sich schon seit Jahren für den Ausbau der A6 ein. Wie stehen da derzeit die Chancen für den sechsspurigen Ausbau?
Die Chancen stehen jetzt wirklich sehr gut. Es ist in Berlin im letzten Jahr beschlossen worden, dass wir die A6 ausbauen mit privaten Mitteln. Das war hoch umstritten. Aber im Prinzip muss man bei der A6 eben sagen, das ist eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen überhaupt. Wir haben einen hohen LKW-Anteil und auch einen hohen Anteil, wo jetzt in Zukunft wachsen wird. Und die ganze Strecke vom Weinsberger Kreuz bis zur Bayerischen Grenze kostet über 1 Milliarde Euro. Und da das über den Bundeshaushalt nicht normal zu finanzieren ist in einem einzigen Rutsch, habe ich damals den Vorschlag gemacht, wenn wir schon so eine hohe LKW-Belastung haben auf der Strecke, wenn wir wissen, dass die LKWs ja LKW-Maut zahlen auf dieser Strecke, dann lasst uns doch mit einer privaten Firma eine Vereinbarung schließen oder auch das auch ausschreiben, dass die nächsten 30 Jahre die private Firma diese LKW-Maut bekommt, die sowieso anfällt, und dass die dann diese Autobahn auf eigene Kosten in einem Rutsch ausbaut. Und das hat der Deutsche Bundestag jetzt im letzten Jahr beschlossen, dass wir das so machen. Und deswegen freue ich mich jetzt, dass festgelegt worden ist, wenn die Planungen fertig sind und wenn der Grunderwerb getätigt ist im Jahr 2019, dass es dann im Jahr 2020 tatsächlich losgehen kann, dass es in einem Rutsch ausgebaut wird, dass in Zukunft kein Stau mehr ist und auch weniger Unfälle ist. Und das Problem für die Gemeinden an der Autobahn ist ja, wenn dann die Autobahn zu ist, dann fahren die Autos alle auf die Nebenstraßen und verstopfen dort die Straßen und fahren durch die Dörfer durch. Das wird dann der Vergangenheit angehören. Von daher sind wir da einen großen Schritt weitergekommen.
Jetzt haben Sie es ja schon gesagt, es soll durch eine öffentlich-private Partnerschaft finanziert werden. Weiß man schon, wer da die private Seite sein wird?
Nein, das wird ausgeschrieben. Wir haben das gleiche Projekt jetzt im Frühjahr den Spatenstich gemacht für die Strecke von Weinsberg bis Richtung Mannheim, bis nach Walldorf. Dort wird jetzt privat ausgebaut seit diesem Frühjahr. Und dieses Konsortium, das dort den Zuschlag bekommen hat, das hat auch angekündigt, dass es sich auch für diese Strecke hier bewerben möchte. Aber es gibt da dann durchaus weitere noch, die da Interesse haben, was machen zu können. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dass wir das mit heimischen Firmen machen und dann die ganze Wertschöpfung eben dann auch hier in der Region bleibt. Das wäre im Prinzip mein Wunsch, aber das wird nachher ausgeschrieben und entschieden.
Jetzt wurde ja aktuell bekannt, dass der Betreiber, der für den Ausbau der A1 zuständig ist, kurz vor der Pleite steht und gegen den Bund klagt. Könnte so ein Problem auch bei dem Ausbau von der A6 auftreten?
Na, wenn Privatwirtschaft engagiert ist und Fehlentscheidungen getroffen werden, wie auch beim Staat, dann kostet es am Ende des Tages Geld. Wenn die Fehlentscheidungen getroffen werden beim Staat, kostet Steuerzahler Gelder. Und wenn die Fehlentscheidungen in der privaten Wirtschaft getroffen werden, kostet es eben den Eigentümer des Unternehmens. Und da hat der Eigentümer des Unternehmens, hat sich halt da oben im Norden verkalkuliert. Er hat eine Autobahn gebaut, weil er gedacht hat, der LKW-Verkehr bleibt so, wie er ist. Und er hat es mitten in die Krise damals hineingebaut und hat dann eben weniger LKW-Verkehr gehabt auf der Strecke. Er ist ein Risiko eingegangen und das versucht er jetzt woanders abzuwälzen. Das wird ihm aber nicht gelingen. Entweder er kann das betreiben oder das ist eben dann das, was in der Privatwirtschaft ist, dass er dann insolvent geht. Das ist aber kein Problem jetzt für den Staat, denn die Autobahn ist ja gebaut. Die Leute können ja drüber fahren. Es ist bloß für den, der das Geld investiert hat, natürlich ein größeres Problem. Und bei unserer Autobahn wird es genauso sein, allerdings, dass ein Risiko besteht. Allerdings wissen wir, dass es eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen ist, eben mit dem großen LKW-Anteil. Und der wird auch noch steigen. Aber für den Fall, dass ein Privater die Autobahn baut und dann nach 10 Jahren die nicht mehr weiter betreiben kann, weil er pleite gegangen ist, dann ist es für die Bürger kein Problem. Dann wird halt ein Nachfolger diese Autobahn übernehmen und die wird ganz normal weiterfahren. Es ist bloß für den, der Geld investiert hat, eben dann ein Risiko. Und da ist mir lieber, ein Privater trägt das Risiko, als wenn dann der Bürger das zahlen muss.
Für Verkehrsminister Dobrindt, der ja auch Teilprivatisierungen befürwortet, wäre die Pleite jetzt bei dem A1-Ausbau aber auch keine gute Nachricht. Könnte es ihn denn in berufliche Schwierigkeiten bringen?
Nein, Pleiten sind nie gute Nachrichten, egal um was für eine Firma es sich handelt. Aber das wird Ihnen keine Schwierigkeiten bringen, denn die Verträge sind gemacht worden. Jeder, der einen solchen Vertrag abschließt als Privater, weiß, wo das Risiko ist. Das muss er berechnen und muss das dann dementsprechend auch umsetzen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, weil Alexander Dobrindt ist ja jetzt noch nicht mal 4 Jahre im Amt, dass die Verträge, die damals abgeschlossen sind, sowieso nicht mit ihm abgeschlossen worden sind, sondern mit einem seiner Vorgänger.
Man kann festhalten, dass der Ausbau der A6 die Verkehrsinfrastruktur bessern würde.
Das auf jeden Fall. Und es geht nicht darum, ob man sich aussuchen könnte, ob wir privat ausbauen oder ob der Staat das ausbaut. Es ging aufgrund der hohen Kosten, Sie müssen sich vorstellen, alle Brücken außer die Kochertalbrücke bei Braunsbach. Alle Brücken müssen abgerissen werden und neu gebaut werden. Deswegen ist diese enorme Summe gekommen. Wir wären nicht in der Lage, das mit staatlichen Mitteln in dieser Zeit auszubauen. Das heißt, entweder wir wollen einen schnellen Ausbau, dass praktisch die Infrastruktur schnell ausgebaut wird, dann geht es über ein solches Privatprojekt. Oder wir lassen uns da noch etwas, einige Jahre Zeit, wenn nicht gar Jahrzehnte, dann können wir warten, bis der Staat das finanziert. Es ist übrigens so, natürlich macht die Bundesrepublik Deutschland nicht alle Autobahnen privat, sondern da gibt es nur ganz spezielle Ausnahmen, die das Privileg haben, so gebaut werden, weil es ganz dringend gebaut werden müssen. Es gibt 12 Autobahnen in Deutschland, die in den nächsten 20 Jahren so gebaut werden sollen. Eine einzige in Baden-Württemberg. Und ich bin froh, dass es geschafft worden ist, dass dies unsere Autobahn ist hier, die einzige in Baden-Württemberg, die über ein solches rasantes, schnelles ÖPP ausgebaut wird.
Und wie würden bei uns im Wahlkreis wichtige Schritte aussehen, um dort die Modernisierung der Infrastruktur voranzubringen?
Nun, das eine ist die Autobahn natürlich, das ist das eine Punkt. Das andere ist natürlich auch die Bundesstraßen. In Schwäbisch Hall wird ja jetzt die Vorbereitung gemacht, dass der Weilertunnel gebaut werden kann. Der wird im Frühjahr dann endgültig angefangen, was Schwäbisch Hall unendlich entlastet. Wir sind dabei, in Galdorf die Umgehungsstraße zu planen, die man dann auch bauen kann. Und wir wollen, was ein großes Problem ist, der Weg zwischen Schwäbisch Hall und Künzelsau ist morgens immer voll und abends immer voll. Auch hier muss es eine Möglichkeit geben, dass zumindest über einen dreispurigen Ausbau die LKWs überholt werden können. Das ist das, was Infrastrukturstraße ist. Natürlich haben wir auch beim Schienenverkehr ein großes Thema. Wir wollen die Stadtbahn, was allerdings das Land wir dazu brauchen, das Bundesland, da wir wollen das unterstützen, wo auch immer nur geht. Die Stadtbahn Heilbronn, die momentan in Öhringen-Kappel endet, die wollen wir elektrifizieren bis nach Schwäbisch Hall durchgängig. Und im Idealfall auch von Waldenburg, dann ein Abzweig nach Künzelsau-Geisbach. Da gab es früher mal eine Eisenbahn. Die Bahntrasse haben wir erhalten, die ist also noch da. Und es ist unser Ziel, von Waldenburg so eine Stichstraße nach Künzelsau-Geisbach zu machen, um auch so viel wie möglich Verkehr hier bei uns auf die Schiene draufzukriegen. Und was wir in diesem Jahr noch neu haben, da bin ich auch sehr froh, bei uns hält seit diesem Jahr ein Flixbus in Wolpertshausen. Das heißt, Sie können jetzt auch mit dem Flixbus hier fahren. Das war nicht einfach, weil die normalerweise immer nur die großen Metropolstädte anfahren. Aber da hilft dann auch ein bisschen, wenn Sie in Berlin, spiele ich in einer Fußballmannschaft Fußball und einer der Chefs spielt bei mir in der Fußballmannschaft mit dabei in Berlin. Und das habe ich lange mit dem diskutiert und oft hat er es abgelehnt. Erst als er keine Zuspiele mehr beim Fußball bekommen hat, konnten wir dann etwas intensiver drüber reden. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt in Wolpertshausen diese Flixbus-Haltestelle probeweise einrichten konnten. Und die ist so erfolgreich, dass Flixbus jetzt schon mitgeteilt hat, dass es eine Dauerbahnhofshaltestelle wird, auch im Winterfahrplan wird. Und jetzt können die Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen oder wer auch immer für relativ günstiges Geld im Prinzip in alle Metropolstädte mit dem Bus auch fahren. Und wenn Sie nach Berlin denken, ich bin da jetzt auch schon öfters mal mitgefahren, Sie steigen in Wolpertshausen in den Bus ein. In Nürnberg hält der Bus kurz, Sie können aber sitzen bleiben, es steigen einige dazu und dann fährt er nonstop nach Berlin durch. Ich glaube, das ist auch eine gute Infrastrukturmaßnahme, was den Verkehr für unsere Region angeht. Und ansonsten gibt es natürlich noch viel Infrastruktur, wenn ich nur an DSL denke, dass wir jetzt schauen müssen, dass überall Glasfaserkabel hingelegt werden und so weiter. Also da gibt es noch viel zu tun.
Schulz möchte, falls er Kanzler wird, dafür sorgen, dass die US-Atomwaffen aus Deutschland abgezogen werden. Was halten Sie davon, wenn man das Geld für Aufrüstung, zum Beispiel für die Aufrüstung von der Bundeswehr, lieber in Schulen, Verbesserung von Infrastruktur und die Entwicklung des ländlichen Raums investieren würde?
Also wir haben in den letzten Jahren viel eingespart bei der Bundeswehr, haben das Geld auch in verschiedene andere Projekte gesteckt, insbesondere in Schule und Bildung. Auch der ländliche Raum hat eine Steigerung bekommen. Da haben wir natürlich jetzt ein Problem. Wir haben uns, und das waren keine CDU-Politiker, sondern das war der jetzige Bundespräsident von der SPD, der damals Außenminister war, uns international verpflichtet, nicht nur den Amerikanern gegenüber, sondern auch unseren NATO-Partner, dass wir 2% unseres Bruttoinlandsproduktes, so wie übrigens alle Staaten dann sich verpflichtet haben, für militärische Punkte ausgeben. Das heißt jetzt nicht, dass wir Armeen aufbauen wollen, um andere Länder zu zerstören oder anzugreifen, sondern dass wir eben in anderen Ländern auch für Sicherheit und Stabilität sorgen mit unserer Bundeswehr. Und wir sind ja in vielen Ländern mittlerweile unterwegs, in Mali oder Afghanistan oder wo auch immer. Die Bundeswehr wirklich gute Arbeit leistet, indem sie dort Brunnen bohrt und verschiedene Hilfsmaßnahmen, Schulen aufbaut, auch die Schulwege sichert und Infrastruktur herstellt. Da haben wir uns verpflichtet, dass wir 2% unseres Bruttoinlandsproduktes dafür ausgeben. Wenn wir das jetzt machen würden, diese 2% auf einmal, wären das in der Tat 20 Milliarden Euro mehr für die Rüstung in Anführungszeichen. Das ist natürlich der Bevölkerung nicht zu vermitteln. Trotzdem haben wir dieses Ziel uns verpflichtet und international auch unterschrieben. Deswegen werden wir dies auch erfüllen müssen. Jetzt ist es bei uns natürlich so, weil unsere Wirtschaft so gut läuft, ist es natürlich ein Riesenbetrag und das ist auch gut so. Was jetzt unsere Aufgabe ist, und die Bundeskanzlerin Dr. Merkel ist da auch schon dran, wir wollen, dass diese 2%, wo wir uns international verpflichtet haben, dass dadurch nicht nur militärische Aufgaben erfüllt werden, sondern dass wir unseren ganzen Entwicklungshilfebereich, den wir machen, das heißt, wenn wir mit deutschen Firmen oder mit dem THW oder mit wem auch immer im Ausland eben auch im Einsatz sind, was humanitäre Anlagen angeht, dann wollen wir, dass auch diese Sache praktisch mit berücksichtigt wird. Oder nehmen Sie die Flüchtlingspolitik. Wir wollen jetzt dafür sorgen, dass die Menschen, und das ist, glaube ich, auch dringend notwendig, nicht nach Europa kommen müssen, weil sie keine Perspektive mehr in den Ländern haben, sondern wir wollen die Perspektiven dort in den Ländern aufbauen, dass gar keiner aus wirtschaftlichen Gründen kommen muss. Und das wollen wir, dass das auch für diese 2% angerechnet wird. Dann erfüllen wir praktisch unsere internationalen Verpflichtungen und tun da aber auch noch viel Gutes mit dem Geld.
Okay, dann möchte ich jetzt nochmal zurück auf den ländlichen Raum kommen. Wie möchte denn die CDU die regionale Landwirtschaft stärken?
Also da sind wir natürlich mit verschiedenen Programmen jetzt schon dabei, über die Bundesländer auch, aber insbesondere natürlich eben auch über die Europäische Union, weil da ist auch viel Landwirtschaftspolitik dabei. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir eben diese Programme fortsetzen können und wir brauchen noch zusätzliche Programme. Wir brauchen Programme nicht nur im landwirtschaftlichen Bereich, dass die Landwirte auch weiter existieren können, sondern wir brauchen vor allem auch landwirtschaftliche oder ländliche Programme, dass die Infrastruktur erhalten bleibt. Denken Sie an die Krankenhausversorgung. In Küntelsau ist jetzt beschlossen worden vom Kreistag des Hohenlohe-Kreises, dass das Küntelsauer Krankenhaus geschlossen wird, weil es nicht mehr rentabel ist. Und dafür müssen wir sorgen, dass dann Ausgleichsmaßnahmen kommen. Wir müssen dafür sorgen, dass die ländlichen Arztpraxen erhalten bleiben, bis hin auch zu ländlichen Einkaufsläden. Wir haben eben bei den Ärzten das Problem, dass die alle in die Städte drängen und wenn Arztpraxen auf dem Land aufgegeben werden, kein Nachfolger mehr ist. Und deswegen haben wir uns im Wahlprogramm auch klar geschrieben, dass wir auch der Meinung sind, dass vielleicht nicht der entscheidende Unterschied ist, ob jetzt jemand Abitur 1,4 oder 1,3 gemacht hat, um für sein Medizinstudium zugelassen zu werden, sondern dass wir im Prinzip auch die Studenten bevorzugen wollen, die anschließend bereit sind, auch eine ländliche Arztpraxis zu übernehmen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Schritt. Und ansonsten glaube ich, dass wir eine gut aufgestellte Landwirtschaft auch bei uns haben mit tüchtigen Bauern, die qualitativ hochwertige Produkte liefern. Und da gibt es eben immer wieder Möglichkeiten, dass der Staat auch hier unterstützend angreift. Vor allem auch, wenn jetzt zum Beispiel, Sie haben das im Frühjahr gemerkt, als der Frost kam oder dann eben auch Hagel oder sonstige Sachen, dass dann der Staat eben auch hilft, dass die Landwirtschaft hier Möglichkeiten hat, eben zu überleben und ein Auskommen zu haben, um wieder zu investieren zu können.
Das heißt, es ist auch eine Entschädigung vorgesehen für die Landwirte, die jetzt durch die Frostschäden eine schlechte Ernte hatten?
Die Entschädigung läuft schon. Das heißt, da wird jetzt gerade alles aufgenommen, was in dem Bereich läuft. Und wir haben ja auch einen Bauernverband hier mit dem Herrn Muggle, mit dem Vorsitzenden, der sich da intensiv drum kümmert und einsetzt. Und unser Landwirtschaftsminister, das läuft dann übers Land Baden-Württemberg. Der Haug war jetzt auch mehrfach im Landkreis Schwäbisch Hall und auch im Landkreis Hohenlohe zusammen mit dem Landtagsabgeordneten Arnulf von Alp. Und die haben die Schäden begutachtet, aufgenommen und haben zugesagt, eine politische Lösung zu finden.
Wie wird es dann finanziert?
Das wird über Steuergelder finanziert.
Gibt es bei den Beschlüssen von Peter Haug eigentlich, also in Bezug auf den ländlichen Raum jetzt, Dinge, die Sie verbesserungswürdig finden?
Naja, es gibt verschiedene Sachen, die im Landwirtschaftsministerium laufen. Ich bin jetzt nicht Mitglied im Landtag, deswegen kann ich Ihnen eher über die Bundespolitik berichten. Aber es gibt den Peter Haug, der im Prinzip, ich glaube, jeden zweiten Monat, sehe ich ihn zumindest hier im Wahlkreis unterwegs, im Gespräch mit den Landwirten, im Gespräch auch mit den Kommunen. Da haben die Bürgermeister auch eine ganz wichtige Rolle in dem Bereich. Und ich glaube, wir kriegen das so hin, dass unsere Landwirte dann auch zufrieden sind. Wir wollen die bäuerlichen Betriebe erhalten. Das ist unsere Existenz. Das ist so, wie eigentlich unser Land hier aufgebaut worden ist. Und ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg. Und der Peter Haug macht einen guten Job.
Dann würde ich jetzt gern nochmal auf die Studienplatzvergabe für die Mediziner zurückkommen. Kann ein Student denn die Frage, ob er jetzt später auf dem Land arbeiten möchte, schon beantworten, bevor er überhaupt sein Studium anfängt?
Na, das muss er sich entscheiden. Der Student kann sich dadurch Vorteile erreichen. Er kann auch 3 Warte- oder 4 Wartesemester machen. Das ist ja dann möglich, wenn er praktisch nicht gleich zugelassen wird. Wir wollen nur bestimmte Studienplätze reservieren für die, die in den ländlichen Raum gehen. Wir haben ein hervorragendes Medizinstudium in Deutschland, merken nur, dass viele, die Medizin studiert haben, dann am Ende gar nicht als Ärzte tätig sind, sondern in die Pharmaindustrie gehen oder ins Ausland gehen. Und wenn dieses Medizinstudium schon von den Bürgern mit ihren Steuern bezahlt wird und wenn wir wissen, dass im ländlichen Raum immer weniger Ärzte da sind, dann hat der Staat sicherlich die Möglichkeit zu sagen, wenn du weißt oder wenn du bereit bist, anschließend in den ländlichen Raum zu gehen als Arzt, dann geben wir die Vorteile beim Medizinstudium. Ich glaube, das ist legitim und ich freue mich, wenn viele dieses Angebot annehmen, weil wir können sonst keinen Arzt staatlich verordnen, zwingen, der seine Landarztpraxis in Blaufelden oder wo auch immer aufmacht.
Ein weiteres Stichwort im Wahlprogramm der Union ist der Bürokratieabbau. Wie könnte der zum Beispiel im Gesundheitswesen aussehen?
Also wir haben beim Gesundheitswesen natürlich das Problem, dass viel dokumentiert werden muss, weil wenn dort mal was passiert, dann hat es natürlich gleich fatale Folgen. Also im Handwerk, in der Industrie, wenn dort jemand den falschen Griff macht, dann hat es sicherlich auch Materialprobleme oder sonstige Folgen. Aber beim Arzt, wenn der bei der Operation einen Fehler macht, dann ist es natürlich eventuell mit Menschenleben verbunden und deswegen muss da sehr viel dokumentiert werden. Aber nicht nur bei der Medizin ist die Bürokratie im Vorschreiten, sondern in allen anderen Bereichen. Und deswegen war ich sehr froh, dass wir bei den letzten Koalitionsverhandlungen vor 4 Jahren mit der SPD, ich war da dabei, dass wir das durchsetzen konnten, das System One In, One Out. Das heißt, wenn ein Ministerium ein neues Gesetz auf den Weg gebracht hat, und wir können die Bürokratie da relativ gut messen mittlerweile, dann muss das gleiche Ministerium auch einen weiteren Gesetzentwurf auf den Weg bringen, wo genau diese Bürokratie, die jetzt aufgebaut wird, an anderer Stelle abgebaut wird. Leider haben sich die Ministerien nicht alle daran gehalten, aber die meisten zumindest. Und wir haben jetzt bei uns in unseren Koalitionsverhandlungen, die wir eingehen wollen, wollen wir reinschreiben One In, Two Out. Das heißt, wenn ein Ministerium ein neues Gesetz verabschiedet, was Bürokratie dann auch verursacht, dann muss es das Doppelte an Bürokratie in anderer Seite abbauen. Ansonsten darf das Parlament dieses Gesetz nicht verabschieden. Und ich glaube, nur so kriegen wir den Bürokratieabbau hin. Denn in den letzten Jahren ist es jedes Jahr, in den letzten 60 Jahren, jedes Jahr mehr Bürokratie geworden, egal wer regiert hat. Und deswegen müssen wir da radikale Maßnahmen machen, um die Regierung zwingen, auch Bürokratie abzubauen. Sonst darf das Parlament das Gesetz einfach nicht verabschieden.
Ein Thema, das dann auch noch sehr stark diskutiert wird, ist die Altersarmut. Wie möchte Ihre Partei gegen die Altersarmut steuern?
Nun, da wurden Fehler gemacht in dieser Legislaturperiode. Wir haben zwar einen Koalitionsvertrag mit der SPD abgeschlossen, den ich aber zum Teil nicht erfüllt habe, wenn Sie gerade an die Rente mit 63 denken, wo die SPD unbedingt durchsetzen wollte. Ich habe großen Respekt gehabt vor einigen Jahren, als der damalige SPD-Vorsitzende Franz Müntefering zu uns jüngeren Abgeordneten gekommen ist und gesagt hat, ihr beklagt immer, dass die Renten für die jüngere Generation nicht sicher ist, weil es jetzt immer mehr ältere Menschen gibt, klar aufgrund der medizinischen Versorgung und auch auf der Hygiene, die wir haben, und immer weniger Menschen gibt, die einzahlen, weil wir immer weniger Kinder haben, die geboren werden. Und da hat der Franz Müntefering mit uns besprochen und dann auch beschlossen, dass wir die Rente mit 67 einführen, die dann auch der Deutsche Bundestag beschlossen hat. Das heißt, der Jahrgang 1963 und jünger, das sind die, die dann wirklich das erste Mal bis 67 arbeiten müssen. Ansonsten steigt das langsam in diesen Jahren jetzt an. Für die jetzigen Rentner ändert sich nichts, aber die Menschen gehen praktisch später in Rente. Das war notwendig, um eben in Zukunft Altersarmut zu verhindern, weil die Rentenkassen eben das nicht mehr tragen können, die vielen Rentner in dem Zusammenhang. Und deswegen fand ich es völlig daneben, dass man jetzt die Rente mit 63 eingeführt hat. Ich habe da großes Verständnis für Menschen, die 45 Jahre schon gearbeitet haben, dass die etwas früher in Rente gehen wollen und abschlagsfrei. Aber dass die Arbeitsministerin Nahles auch alle Zeiten vom Arbeitslosengeld 1 mit einbezogen hat. Das heißt, jetzt haben wir Menschen, die mit 63 in Rente gehen, die 13, 14 Jahre arbeitslos waren und dann abschlagsfrei in Rente gehen, führt natürlich dazu, dass es jetzt weniger Menschen gibt, die einzahlen in die Rentenkasse und natürlich dementsprechend mehr Menschen gibt, die Geld rauskriegen aus der Rentenkasse, obwohl das vielleicht auch aus Gerechtigkeitsgründen nicht gerechtfertigt ist. Das führt in der Tat dazu, dass wir uns jetzt Gedanken über die Altersarmut machen müssen, insbesondere weil wir wissen, dass es immer weniger Beitragszahler gibt und immer mehr Menschen, die Geld rauskriegen. Und deswegen war die gute Idee von Franz Müntefering damals, die Rente mit 67 zu machen und damit die Renten zukunftsfest zu machen, jetzt etwas beschädigt. Und deswegen gibt es in der Tat jetzt da auch Überlegungen, wie wir das ändern können. Nur der Grundfehler wurde erst vor 2-3 Jahren gemacht. Das ist jetzt noch gar nicht so lang her. Und da müssen jetzt Konzepte überlegt werden. Nur die Menschen sind jetzt in Rente. 900.000 Menschen, die jetzt früher in Rente gegangen sind, die kriegen jetzt Rentenzahlungen, obwohl sie eigentlich noch gar nicht hätten kriegen sollen. Und es gibt natürlich dadurch auch 900.000 Menschen weniger, die jetzt einzahlen in die Rentenkasse. Und deswegen wird es eine interessante Aufgabe für die Zukunft sein, für die jetzt momentan noch niemand eine Lösung hat, vor der ich aber lange gewarnt habe, dass da jetzt Fehler entstanden sind und auch Probleme für die Rentenkasse. Die einzige Chance, die wir haben, ist, wir müssen gucken, dass die Wirtschaft läuft, dass wir Vollbeschäftigung kriegen, deswegen ist es ein wichtiges Ziel, was bei uns im Programm drinsteht, dass wir unheimlich viele Menschen haben, die in die Rentenkasse einzahlen, dann ist mir auch nicht bange für die Rentner. Nur wenn die Krise kommt und die Menschen in die Arbeitslosigkeit gehen und die Rentenkasse eben dann dadurch auch leerer wird, haben wir dann ein Problem.
Die Union befürwortet mehr Polizei- und Bundeswehrstellen und auch öffentliche Videoüberwachung. Da entsteht, also klar, es gibt mehr Sicherheit, aber es entsteht auch so ein Zwiespalt, ob da nicht auch die Freiheit eingeschränkt wird. Wie stehen Sie zu diesem Zwiespalt?
Das musste man sich genau überlegen. Lange Zeit hat man das nicht für notwendig gehalten, weil die Menschen sich in Deutschland sicher gefühlt haben. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren etwas verändert. Und es gibt ja da auch tolle Beispiele, wenn Sie an die Berliner U-Bahn-Treter oder sonst was denken, wo man die Täter nie sozusagen ermittelt hätte, wenn es praktisch da nicht Überwachungsvideos gegeben hätte. Es schreckt auch Menschen ab, wenn sie wissen, dass bestimmte Plätze überwacht werden. Es ist ja keine flächendeckende Überwachung in Deutschland jetzt durch Video geplant und wird auch nicht geben. Aber bestimmte öffentliche Plätze, Kriminalitätsschwerpunkte, die sollen in Zukunft stärker videoüberwacht werden, schon zur Abschreckung und zur Sicherheit der Bürger. Und die Mehrzahl der Bürger befürwortet das und ich befürworte das auch.
Okay, dann möchte ich mit Ihnen jetzt abschließend nochmal zurück nach Schwäbisch Hall und Hohenlohe kehren. Was ist Ihnen denn für unseren Wahlkreis besonders wichtig?
Besonders wichtig ist, dass wir weiterhin diese gute Struktur an mittelständischen Unternehmen bei uns haben. Es ist wirklich so, man kann über viel diskutieren oder viel klagen, aber alles andere ist nicht so wichtig, wie dass wir Arbeitsplätze haben für die Bürger, die hier wohnen, und Ausbildungsplätze. Und dies zu erhalten, da gibt es einen ganzen Strauß von Maßnahmen, die notwendig sind, um diese Infrastruktur an Arbeitsplätzen zu halten. Und das ist mir das wichtigste Anliegen.